Diese Folge geht es um das Thema emotionale Abhängigkeit, weil ich es immer wieder erlebe, dass Leute da drin landen und da nicht rauskommen. Deswegen möchte ich dir erstmal helfen zu verstehen, wie so etwas überhaupt passiert, wie du das erkennst und welche Sachen du grundlegend ändern darfst, um da rauszukommen oder auch um das langfristig zu verhindern. Herzlich willkommen im Dr. Hermes Podcast und lass uns direkt reinstarten in das Thema emotionale Abhängigkeit. Ich betreue zum Großteil Leute, die frisch eine Trennung verarbeiten und wirklich viel davon waren oder sind auch noch nach der Trennung immer noch emotional abhängig. Das heißt, dass sich diese Leute ja sehr aufopfern, praktisch die andere Person auch wichtiger machen als sich. Aber das Hauptproblem ist, sie leiden darunter. Ihre Emotionen sind abhängig davon, was die andere Person macht oder auch nicht macht. Und das möchte man ja nicht, oder? So wie wenn das Wetter Einfluss auf deine Emotionen hat. Ja, kann ich noch verstehen. Wenn man mal einen Regentag hat und was Schönes geplant, ja, das kann auch die Stimmung drücken. Aber Menschen können auch so auf die Stimmung drücken. Und ja, ich gebe zu, meine Frau kann auch auf meine Stimmung drücken. Das ist grundsätzlich ganz normal. Aber wenn wirklich, ja, eine andere Person unglaubliche Angst in einem auslöst, Angst verlassen zu werden, dass die Augenhöhe komplett verloren geht, das geht dann halt definitiv in Richtung emotionale Abhängigkeit. Und genau das wollen wir oder möchte ich mit dieser Folge auf jeden Fall verhindern oder für dich auf jeden Fall reduzieren. Dafür möchte ich erstmal ganz grundsätzlich erklären, wie überhaupt emotionale Abhängigkeit entsteht. Und da gehe ich mal kurz eben in ein paar Beispiele aus der Tierwelt. Man hat vielleicht schon mal gehört, wie Hunde grundsätzlich erzogen werden. Wenn man Hunden jedes Mal für ihre Tat, die sie macht, immer Leckerli gibt, immer Tat, Leckerli, sind die Hunde irgendwann abgestumpft, weil die denken, ja, ich weiß, was ich tue, ich kriege davon Leckerli. Das hält eine gewisse Zeit lang an, aber irgendwann nicht mehr. Was viel besser funktioniert, ist, wenn man den Hunden mal ein Leckerli gibt, bei anderen mal streichelt und dann machen sie es wieder, dann kriegen doch ein Leckerli, dann sind die Hunde viel motivierter, diese Aufgabe zu machen, weil sie wissen gar nicht, wann sie eins bekommen, aber wollen dafür dann viel häufiger das Kunststückchen machen, weil sie wissen, irgendwann gibt es diese Belohnung, irgendwann gibt es dieses Leckerli. Und für dieses Leckerli sind die also bereit, mehr zu tun, als wenn sie eh wissen, ah, ich muss die Pfote heben, dann kriege ich ein Leckerli, dann ist es halt irgendwann vorbei, diese Magie. Aber eben dieses Unwissen, wann kommt es und wann nicht, das macht abhängig und das motiviert. Genauso ist es mit Leuten, die spielsüchtig sind. Die wissen nie, wann sie was gewinnen. Aber sie machen es, weil sie zwischendurch immer wieder was gewinnen. Wenn du an diesem Automat drückst, an dieser einarmigen Banditen oder an diesen Glücksspielautomaten in den Kneipen, wie ich sie früher noch kenne, ich weiß gar nicht, wie sehr es die heute noch gibt. Aber als ich Kind war, gab es sie, da saßen halt Leute davor, die sahen schon aus, als wenn die da, als wenn es denen nicht so gut geht. Leute, die teilweise sich komplett verschuldet haben für solche Sachen. Wie kann das passieren? Weil die Gewinne, die man da bekommt, die sind ja teilweise echt klein. Aber das Spannende ist, diese unerwartete Belohnung, das nennt sich intermittierende Verstärkung, die löst so viel Dopamin aus, dass es komplett egal ist, wie groß dieser Gewinn ist. Und das ist eben auch genau das Problem in Beziehungen. Man bekommt ein bisschen Nähe, dann ja, super, Glücksgefühl und ah, oh, ist voll schön, ah, oh, das ist Liebe. Und dann wird die Liebe entzogen. Oh shit, und dann hat man Angst. Verlustangst. Und dann gibt man mehr. Und dann bekommt man wieder Liebe. Und dann vielleicht ist es nur ein kleines bisschen. Im Englisch heißt es ja dieses Breadcrumbing, also dass man so eigentlich Brotkrümel bekommt, statt eine richtige Mahlzeit. Aber wenn man in dieser Abhängigkeit drin ist oder auf dem Weg dahin, reicht aber auch ein Brotkrümel für dieses Ha, Glücksgefühl, Herzchendusche, wie auch immer. Genau, das ist dann das Problem. Wie bei den Spielsüchtigen ist es dann komplett egal, wie viel Liebe, wie viel Aufmerksamkeit. Einfach nur, es braucht so ein bisschen. Und dieses bisschen ist dann wieder, heilt wieder alle Wunden. Und danach ist wieder eine Zeit lang egal, wie mit einem umgegangen wird, weil man hat ja diese eine Dosis bekommen. Und das Problem ist, wenn man das mal in der Tierwelt macht, also man würde es nicht denken, aber Ratten sind grundsätzlich saubere Tiere. Ich meine, die meisten Tiere sind ziemlich sauber und putzen sich ständig und gucken, dass sie sauber bleiben. So, und die haben den Test mit Ratten gemacht. Und Ratten haben auch, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber sie haben auch diese intermittierende Verstärkung benutzt, wo sie, glaube ich, manchmal was zu essen bekommen haben, manchmal nicht. Und diese Ratten saßen da vor diesem Spender und haben, glaube ich, irgendwas gedrückt und dann kam irgendwann Futter und immer nicht. Die sind dort hängen geblieben. Die haben vergessen. Sonst hatten die ja nicht einen Ort, wo die ausgeschieden haben. Die haben dort vor Ort ausgeschieden. Die haben sich nicht mehr um ihr Fell gekümmert. Die haben sich so komplett gehen lassen. Und ist nicht das auch, was teilweise in Beziehungen passiert? Man lässt sich komplett gehen. Teilweise werden Freundschaften nicht mehr gepflegt. Teilweise wird der Beruf nicht mehr gepflegt oder ja, vielleicht nicht gerade Hygiene, aber Sport, Gesundheit, Schlaf, Ernährung. Teilweise ganz viele Sachen, die komplett auf der Strecke bleiben, weil man sich so sehr aufopfert, um diese Liebe zu bekommen, um diese Wertschätzung, um diese, was auch immer das ist. Das ist eben genau das Problem. Wenn man eben manchmal was bekommt und mal nicht. Herzchendusche, Liebesentzug. Bisschen Herzchendusche, lange Liebesentzug. Und es ist auch egal, wie lange dieser Liebesentzug ist oder wie klein diese Herzchendusche. Weil gerade das macht es teilweise noch stärker. Dann ist die Angst schon richtig groß und man ist richtig am Leiden. Und wenn man dann ganz tief unten ist und dann kommt ein bisschen was, dann ist auf einmal wieder alles gut. Also es scheint jedenfalls so. Aber in Wirklichkeit ist es ja nicht. Und genau so entsteht emotionale Abhängigkeit. Und du kannst dir natürlich vorstellen, dass auf diesem Weg auch die Augenhöhe komplett verloren geht. Weil die eine Seite kämpft um Nähe. Kommt ein bisschen was, dann kommt der Liebesentzug, dann wird noch mehr gegeben. Weil das ist ja wie eine Karotte. Das war auch wie bei diesen Ratten. Die haben gedacht, ah, wenn ich noch mehr auf diesen Knopf drücke, noch mehr, noch doller. Die sind fast schon manisch geworden, bis dann irgendwie wieder was kam. Und dann haben sie gedacht, ah, genau das ist es. Und genauso ist es auch in Beziehungen. Wenn die eine Person noch mehr macht, um diese Liebe zu bekommen, dann merkt die andere Person, oh cool, ich muss ja noch weniger machen. Und die andere Person macht noch mehr und die andere macht noch weniger, weil sie merkt, oh, ich muss mich gar nicht so anstrengen. Und das machen ja viele Leute gar nicht, weil sie irgendwie schlechte Menschen sind, sondern weil es einfach praktisch ist. Und weil auch häufig diese Leute vom Bindungstyp leider nicht so zusammenpassen. Zu den Bindungstypen mache ich schon nochmal eine Folge, aber wenn du mal deinen Beziehungstyp ermitteln möchtest, dann kannst du auf drhermes.de/Typtest gehen und mal deinen Beziehungstyp ermitteln, weil dann wirst du schon merken, tendierst du eher zu Verlustangst, tendierst du eher zu Bindungsangst, bist du der sichere Typ, was passt zu dir? Und dann weiß man auch schon ein bisschen, wer nicht so ganz zu einem passt. Weil diese Beziehung, die ich gerade beschrieben habe, von emotionaler Abhängigkeit, die ist häufig zwischen einem Bindungstyp, der Verlustangst hat, und dem anderen, der Bindungsangst hat. Ich habe schon viel über Verlust und Bindungsangst in früheren Folgen erzählt, springe gerne nochmal zurück. Aber die Grundkonstellation ist, der Verlustängstler will unbedingt Nähe, will unbedingt Bindung und ist immer bereit oder häufig bereit, extrem viel dafür zu tun. Und der Bindungsängstler, der mag diese Aufmerksamkeit, aber der braucht schon ein bisschen Abstand. Und der will keinen Liebesentzug machen, der macht es für sich, der sucht seine eigene Sicherheit, indem er ein bisschen Abstand will. Und der Verlustängstler gibt dann noch mehr. Und der Bindungsängstler denkt, oh, cool, ich kann nicht meine Sicherheit haben, aber bekomme trotzdem die Aufmerksamkeit. Und dieses Spiel führt dann eben häufig zu einer kompletten Disbalance, also die Augenhöhe geht verloren. Und das ist dann das Problem, was dann zu Abhängigkeiten führt. Deswegen, ich nehme jetzt schon einen Tipp vorweg, den ich dir nicht später erst geben wollte. Beschäftige dich mit deinem Beziehungstyp. Find raus, welcher Typ du bist. Dadurch bekommst du schon eine Idee, wer unbedingt nicht ganz so zu dir passt. Und, das ist das Gute, diese Beziehungstypen sind nicht in Stein gemeißelt. Man kann von der Verlustangst, die kann man reduzieren und zum sicheren Typen werden. Man kann von der Bindungsangst, die kann man auch reduzieren, auch zum sicheren Typen werden. Und wenn man der sichere Typ ist, hat man auf jeden Fall schon deutlich mehr Möglichkeiten für eine Beziehung auf Augenhöhe, weil man einfach nicht mehr so angstgetrieben ist. Das macht es auf jeden Fall einfacher. Und das Problem an dieser ganzen Abhängigkeit ist, dass man eben Sachen macht, von dem man sogar weiß, dass sie einem gar nicht gut tun. Es geht dann schon definitiv in Richtung Selbstsabotage. Wenn ich mit den Leuten rede, sagen die, ja, ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Das habe ich gemacht und das war ich total dumm. Und das, also ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Obwohl ich weiß es schon, ich war irgendwie bei Verstand, aber auch nicht. Also ich merke auch hinterher, dass die Leute mal recht verwirrt sind, warum sie das gemacht haben. Aber wenn wir da tiefer gehen, merken sie, ja, ich hatte einfach Angst vor dem Alleinesein teilweise, Angst verlassen zu werden. Auch verbunden mit einem niedrigen Selbstwert. Das sind manchmal so Glaubenssätze dabei. Ich habe es nicht verdient, geliebt zu werden. Diesen Glaubenssatz hatten wir gerade heute im Live-Call und haben ihn super schön transformieren können mit Hilfe auch der Gruppe. Und es war so schön zu sehen, wie diese Dame, ich hoffe, sie hört die Folge, berührt war zu merken, ja verdammt, ich habe es verdient, geliebt zu werden. Und hatte ganz viele tolle Gründe, warum sie es verdient, geliebt zu werden. Und das ist einfach so schön zu sehen, wenn man einfach sich mit diesen Glaubenssätzen beschäftigt und man die schlecht mal wirklich mal wegfegen oder wischen kann und da Platz ist für neue. Für ein, ich habe es verdient, geliebt zu werden. Was sich total schön anfühlt. Und es war auch super schön zu sehen, wie gerührt sie war, das wirklich auch zu spüren. Nicht einfach nur so eine Affirmation, die man sich dahin sagt. Nein, die hat es auch gespürt. Also, das ist so ein der Grundprobleme, die dazu führen, negative Glaubenssätze. Ich finde eh keinen mehr. Das ist jetzt die eine Person, danach wird mich niemand mehr so lieben, weil ich ja nicht liebenswert bin oder ich bin nicht gut genug. Diese Person nimmt mich ja so einigermaßen, wie ich bin, also bleibe ich lieber hier. Und das sind alles Sachen, wo die Selbstliebe fehlt. Wo Glaubenssätze dich klein halten. Und deswegen ist es super wichtig, dich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Das abzulegen. Weil das Problem ist, das kommen wir zum anderen, eine Ursache davon, von diesen Beziehungen, die nicht in Balance sind, also auch toxische, ungesunde Beziehungen, ist, weil man es einfach genauso gelernt hat. Dieses Wort Liebe ist ja immer so schön und groß. Aber Liebe hat für jede Person wie eine eigene Farbe, eine eigene Form. Und diese Farbe und die Form kann man sich zum Beispiel vorstellen wie, ja, Nebelschweif. Wie auch immer, ich nehme jetzt mal einen Nebelschweif. Der hat eine gewisse Farbe, der hat eine gewisse Textur. Und wenn eine andere Person diese Textur, die man kennt als Kind, einem wieder zurückbringen kann, da denkt man, ah, das ist Liebe, das kenne ich. Weil man wurde ja von seinen Eltern geliebt. Einfach manchmal auch auf eine bisschen komische Art und Weise. Und wenn man diese komische Art und Weise von einem potenziellen Partner wieder bekommt, dann fühlt es sich an wie, ah, das kenne ich. Dieses, ah, das kenne ich, kann auch, sagen wir mal so, ein bisschen schwierig sein, wenn die Eltern zum Beispiel auch vielleicht leicht narzisstische Züge hatten oder eins der Elternteile. Ist auch grad, auch das haben wir heute auch wieder im Live-Call gemerkt. Einer hat eine toxische Beziehung hinter sich, eindeutig toxisch mit vielen narzisstischen Anteilen, inklusive Gaslighting von dem Ex-Partner, und hat erkannt, ja, das hat ein bisschen Ähnlichkeit mit meinem Vater. Und dann darum ist dann auch genau klar, warum überhaupt solche Abhängigkeiten entstehen. Weil man diese Nebelschweif der Liebe, diese Einfärbung, diese Textur, die kennt man. Und das, was man kennt, fühlt man sich wohl. Bekanntes ist halt immer angenehm als Unbekanntes. Und so schlittert man eben auch in solche Abhängigkeiten rein. Und gerade deswegen ist es so unglaublich wichtig, sich mit seinen alten Mustern zu beschäftigen. Mit seinen Glaubenssätzen, mit dem inneren Kind. Also da wirklich eine tiefe Grundlagenarbeit bei sich zu machen, um dieses Muster aus der Welt zu schaffen. Dass jetzt dieser eine Klient, an den ich denke, gar nicht mehr die Chance hat, auf so jemanden, ja, ich will jetzt nicht sagen, reinfallen ist das falsche Wort, aber das nicht früh genug zu merken. Weil es eben diese bekannte Liebe war. Und später, als dann die Abhängigkeit da war, war natürlich die Verlustangst größer. Und das ist dann das nächste Problem. Da ist teilweise der Schmerz von der aktuellen Situation, der scheint kleiner, weil man das erkennt. Und weil man eben Angst hat, allein zu sein, Lustangst, der selbst nicht da ist, die Glaubenssätze nicht passen, bleibt man lieber in diesem bekannten Schmerz, als ins Unbekannte zu gehen. Und auch das ist durchaus irrational. Aber die Menschen funktionieren so. Es ist einfach so, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Selbst wenn die Gewohnheit schmerzhaft ist. Und die Metapher, die mir dazu schon ein paar Mal eingefallen ist, oder die ich dazu ab und zu mal wieder erkläre, das ist wie ein Schuh. Und wenn du dir einen Schuh aussuchst, im Schuhladen, der sieht vielleicht ganz schick aus. Und dann ziehst du den an und denkst, ah, der ist ganz schön, aber ich habe ein bisschen eine Blase. Den läufst du halt eine Zeit lang ein. So, und wenn er dann gut eingelaufen ist, kann man den tragen und alles ist tutti. Aber wenn dann der Schuh auch nach 3, 4 Wochen immer noch sticht oder irgendwie unbequem ist und du ständig Blasen hast, würdest du diesen Schuh ja auch nicht weiter probieren. Oh, und beim Schuh kann man einfach ganz locker sagen, ja, der Schuh passt nicht, schade, vielleicht irgendwie 100 € oder keine Ahnung, was für einen Schuh ausgegeben. Der passt nicht mehr, kann ihn nicht mehr zurückgeben. Okay, schade. So, aber da kann man halt viel neutraler sein. Aber mit Schuhen haben wir natürlich auch nicht so eine emotionale Erfahrung wie mit der Liebe und kindlichen Erfahrungen. Aber genauso ist es wirklich auch in der Liebe. Da probiert man teilweise einen Schuh jahrelang anzutragen. Dann zieht man ihn wieder eine Zeit lang aus. Und dann geht's wieder, der Fuß sich wiederholt, dann probieren wir es noch wieder und ouch, es tut wieder relativ schnell wieder weh. Und das ist eben das Problem, dass man es häufig nicht schafft, diese Distanz. Meine Schuh ist ja eigentlich, also je nachdem, wie man drauf ist, eine relativ emotionslose. Angelegenheit. Ich weiß, für manche ist es nicht so, dann tut mir das leid. Und gleichzeitig, ja, kann man diese Perspektive, diesen Abstand in der Liebe teilweise gar nicht so finden oder gar nicht so erkennen. Und das liegt eben auch daran, wir bleiben bei dem Schuhbeispiel, dass Leute dann denken, ah, okay, der Schuh passt nicht, dann ist mein Fuß das Problem. Und wenn ich das schon sage, komme ich ein bisschen komisch vor. Das würde auch beim Schuh niemand sagen. Würde man sagen, ah, okay, der Schnitt von der Marke passt mir halt nicht so. Und genau diese Einstellung würde ich mir auch für dich wünschen, für die Liebe. Weil die Leute, die zu Verlustangst tendieren und die zur emotionalen Abhängigkeit tendieren, die denken ständig, was sie anders machen können, was sie besser machen können, vergleichen sich hier, vergleichen sich da, verkaufen sich unter Wert, stehen nicht zu ihren Bedürfnissen. Und das sind alles Sachen, die dazu führen, dass man letztendlich probiert, also übertrieben gesagt, beim Schuh würde man probieren, vom Schuh von der Haut was abzuschneiden oder dran zu kleben, nur dass man in diesen verflixten Schuh passt. Und ich hoffe, das Beispiel macht klar, dass es eigentlich komplett sinnlos ist bei Füßen und dass es genau so sinnlos ist auch eben bei Beziehungen. Klar, wenn man jetzt schon eine lange Vergangenheit hat und irgendwie 15, 20 Jahre zusammen ist und sagt, hey, wir haben gemeinsam Kinder und die Basis stimmt, ja, dann arbeitet man auch an sich. Gut, ich bin für Loyalität, ich bin für an Beziehung arbeiten. Ich arbeite auch an meiner Beziehung. Habe auch schon ein paar Therapie geholt, weil ich es einfach hilfreich finde, da an dieser Kommunikation zu gehen, an sich zu arbeiten. Aber es gibt genug Beispiele, wo ich auch wirklich erkenne, ich habe heute wieder eine lange E-Mail von einer Dame gelesen, die ihre Situation schildert und da denke ich mir, liebe Dame, seit so vielen Jahren kämpfst du jetzt, es sind schon so viele Sachen passiert. Dieser Schuh passt anscheinend nicht. Aber das Problem ist, kommen wir zum nächsten Problem. Man hat ja mit dem Schuh eine schöne Vergangenheit gehabt. Man war mit dem Schuh in Paris. Man hat vielleicht mit dem Schuh schöne Momente gehabt. Ja, das ist alles schön und gut. Aber irgendwann ist vielleicht auch ein Schuh mal durchgelaufen. Und ja, das klingt vielleicht ein bisschen abwertend für Menschen, aber Menschen laufen sich auch teilweise ab. Und das ist okay. Gewisse Menschen entwickeln sich diese Richtung, die anderen die. Und das ist total okay. Ja, diese Trennung, das Auseinanderleben kann schmerzhaft sein. Aber ganz grundsätzlich ist es okay. Das ist der Lauf der Dinge. Und deswegen kann sich eben, ja, nicht nur ein Schuh ablaufen, dass halt immer ein Schuh mit der Zeit nicht mehr passt, weil sich die Füße verändert haben. Als Beispiel aus meinem direkten Umfeld. Durch die Schwangerschaft haben sich die Füße meiner Frau verändert. Ich weiß ehrlich nicht gesagt genau wie, ob vielleicht der Druck von dem Gewicht vom Bauch, wie gesagt, ich habe zu wenig Ahnung davon. Aber das ist so. Ihre Füße haben sich verändert. Wir brauchen eigentlich mal komplett einen neuen Satz an Schuhen. Ja. Und so kann es eben auch bei Menschen sein. Als Beispiel, Kinder kriegen, verändert einen, verändert die Beziehung. Selbstständig machen, verändert die Beziehung. Wir haben eine gute Basis, wir können da weiterhin dran arbeiten, aber auch wir haben schwierige Momente. Aber so kann es halt eben sein. Die eine Person geht in die Richtung, die andere in die. Deswegen ja, man muss, also ich finde es grundsätzlich gut, an Sachen zu arbeiten, aber man muss teilweise auch kein totes Pferd mehr reiten. Um damit der Floskel eben rauszuhauen. Ich hoffe, du weißt, wie ich das meine. Das bringt uns jetzt zu der Frage, sind all die Sachen, die ich gerade beschrieben habe, ist das Liebe oder nicht? Weil es fühlt sich teilweise wie Liebe an. Und wenn ich mal zurückdenke an die Beziehung, wo ich selbst emotional abhängig war, habe ich der Dame gesagt, ich liebe dich. Und dann sie so, aha, woher weißt du das? Und dann habe ich gesagt, ja, für mich ist Liebe aktuell das schönste und das schlimmste Gefühl gleichzeitig. Das Schönste, weil ich halt immer wieder diese Herzendusche bekommen habe. Das Schlimmste, weil einfach mal Funkstille war. Die haben vor ein paar Tagen nichts mehr gehört. Es war eine Fernbeziehung und auch nicht gemeldet und ich habe sie nicht erreicht. Ja, so habe ich halt echt Angst bekommen und habe dann halt probiert, noch mehr zu tun. Und das ist eben für mich genau kein Liebe. Weil Liebe darf sich sicher, vertraut anfühlen. Ja, man darf sich auch mal streiten, alles gut. Aber wenn Liebe gleichzeitig auch das schlimmste Gefühl ist, dann ist das für mich ein Indiz, dass es eben keine Liebe mehr ist, sondern Abhängigkeit. Wenn du zu einem großen Teil dieser Beziehung erleidest und es dir wehtut und du Angst hast und du dich wie auf Eierschalen bewegst, nur um einen Konflikt aus dem Weg zu gehen, dann ist da vielleicht ein Anteil Liebe dabei, aber auch definitiv viel Abhängigkeit. Weil eine Beziehung sollte auf einer positiven Basis sein und nicht von Angst getrieben. Ich bin nicht mit meiner Frau zusammen, weil ich Angst habe alleine. Ich bin mit meiner Frau zusammen, weil sie mein Leben bereichert. Aber auch da wichtig ist nicht, ich brauche sie, um mein Leben zu genießen. Mein Leben ist wie eine ganz tolle Torte und sie ist die Kirsche oder einige tolle Kirschen oder andere Früchte. Sie bereichert mein Leben unglaublich. Ich bin echt dankbar dafür. Wir hatten gerade wieder heute einen schönen Moment. Wir auf dem Balkon saßen in der Sonne. Ja, ist schön. Ich genieße die Zeit mit dir. Aber wenn man den anderen braucht, sondern ich brauche dich für mein Leben. Ich habe es früher auch gesagt. Aber sorry, wenn ich jemanden brauche, ist das schon das andere Wort von Abhängigkeit. Ich bin von deiner Präsenz abhängig, sonst ist mein Leben nicht lebenswert. Wenn du dich da wieder findest, dann bist du definitiv auch in Richtung Abhängigkeit unterwegs. Und ganz wichtig, der erste Schritt, um da rauszukommen, ist das zu erkennen. Deswegen, auch wenn du jetzt ein paar Sachen vielleicht ein bisschen berührt fühlst hier, es ist eine Ehrlichkeit mit Liebe oder Ehrlichkeit mit dem Herz, weil ich einfach möchte, dass du die Sachen erkennst, um da rauszukommen, um dein Leben zu transformieren, um dein Beziehungsleben zu transformieren. Das ist so die Aufgabe, die ich mir gesetzt habe in diesem Podcast, mit dieser Arbeit. Und dann gibt es noch das Beispiel, dass man dann irgendwann diese Erkenntnis hat. Okay, ich leide hier zu sehr, ich will oder muss hier raus. Und dann trennt man sich. Und dann trennt man sich vielleicht sogar als Verlustängstler, weil man einfach merkt, okay, der Schmerz ist einfach zu groß. Und dann ist ein bisschen Abstand da. Und dann ist auf einmal wieder, okay, dann ist dieser Schmerz der Beziehung nicht mehr da. Und dann ist aber der Schmerz vom Alleinsein größer. Und dann nimmt man jemand doch zurück, weil die andere Person vielleicht gerade doch bettelt oder irgendwie auch will und sich beide irgendwie einsam sind. Und dann fängt das Problem erst richtig an. Weil wenn man in so einer On-Off-Beziehung ist, dann. Ja, der ist meistens, also ich habe es noch nie erlebt, dass es wieder ins Gute ging. Würde mich freuen, wenn ich sowas mal finde, weil ich möchte schon gerne Positives durchs Leben gehen. Und gleichzeitig möchte ich auch realistisch durchs Leben gehen. Und darum, wenn man dann eben doch mal den Mut hatte, sich zu trennen, weil der Schmerz zu groß war, dann ist es auch gut, wenn man wirklich da mal wirklich Pause macht. Mindestens ein Jahr. Und sich dabei selbst findet, sich mit seinen Mustern beschäftigt. Dann könnte ich zu den Schritten komme ich gleich noch. Aber einfach mal wirklich Abstand zu gewinnen, weil dieses On-Off-Ding, da leiden einfach nur beide. Und das wird dann häufig wirklich toxisch. Und das heißt nicht, weil eine Person Narzisst oder sonst was hat, sondern einfach, man tut sich einfach nicht gut. Weil dann haben beide Leute ständig Angst und kämpfen umeinander oder nicht und Liebesentzug und ja, es ist auf jeden Fall eine Abwärtsspirale, die ich niemandem wünsche, weil die Leute, die ich kennengelernt habe, die das hatten, die haben darunter echt gelitten und haben auch eine Zeit lang gebraucht, sich da wieder zurückzukämpfen. Deswegen, wenn man mal merkt, das tut mir nicht gut und ich brauche wirklich hier eine Pause, einen Break, einen Schluss machen, dann empfehle ich dir auch wirklich dabei zu bleiben, weil dieser Schmerz wird sich über lange Zeit angestaut haben. Und dann ist es auch gut und richtig, da für sich zu schauen, für sein Herz. Warum Leuten es aber nicht gelingt, diesen Schritt zu machen, auch wenn sie viel leiden, ist es man ständig so an dem Potenzial festhält, an der Hoffnung, an den schönen Momenten. Ein Satz, den ich immer wieder lese, bei den Fragerunden, aber auch wenn mich Leute kontaktieren, ich wünsch mir ihn oder sie aus den ersten Wochen zurück. Aber die ersten Wochen sind halt, wenn man die rosarote Brille auf hat. Wenn man verliebt ist, die Verliebtheitsphase, da ist halt sehr viel Projektion, ist sehr viel Hoffnung, sehr viel Potenzial, man sieht alles nur positiv. Und es ist klar, dass man das zurück will. Weil da war ja noch alles positiv, da hat man die ganzen Sachen ja gar nicht gesehen und noch gar nicht sehen wollen oder können. Oder es haben sich eh beide verstellt, weil beide Liebe wollten. Und gerade das führt dazu, dass Leute wirklich jahrelang da drinnen bleiben, in so einer Abhängigkeit und darunter leiden, weil zu Anfang war es ja so schön. Und ja, sorry, ist scheißegal, wie schön es zu Anfang war. Wenn man einfach jahrelang später einfach weit weg davon ist, dann und wirklich leidet, dann ist es einfach. Sorry, ein bisschen sinnlos, an diese erste schöne Zeit festzuhalten. Tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen den Unromantischen mache, aber es ist so. Weil ich gerade heute bei dieser Nachricht, die ich erwähnt habe, wo die Frau wirklich am Leiden ist, war das auch wieder so ein Wort. Ja, ich wünsche mir ihn aus der ersten Zeit zurück. Ja, jedenfalls ist ein Satz, den ich ständig lese und sehe. Und ja, das ist verständlich. Es ist so ein bisschen so eine gewisse Romantik dahinter. Aber es hat häufig leider nicht die Realität, weil die ersten Verliebtheitsphase. Bestimmt die ersten 6, 9 Monate sind einfach häufig nicht ganz die Realität. Und dann noch ein anderer Punkt, den ich dann immer wieder höre, so, ja, aber ist er kein schlechter Mensch? Es ist gut so, dass er kein schlechter Mensch ist oder sie. Weil wenn ich jemand ein Arschloch wäre, wäre man ja wahrscheinlich gar nicht so lange zusammen gewesen, hätte es so lange probiert. Das heißt, die gefährlichen Partner sind gar nicht die, die irgendwie komplette Arschlöcher sind und total unempathisch und hast nicht gesehen, sondern die Gefährlichen sind die, die einem fast genug Liebe geben, die einem fast genug Wertschätzung geben, die einem fast genug Aufmerksamkeit geben. Weil dieses fast führt dazu, wie bei den Ratten, dass sie halt mehr getan haben, dass sie mehr dieser Karotte hinterhergelaufen sind und noch mehr gegeben haben, sich aufgeopfert haben. Das sind die gefährlichen Partner. Und das heißt nicht, dass diese Leute toxisch und narzisstisch sind oder schlechte Menschen. Nee, es ist einfach, die sind, wie sie sind. Manche Leute können einem nicht die nötige Liebe geben, die man braucht. Aber man tut immer mehr dafür und rutscht dann eben in diese Abhängigkeit. Und das ist eben die große, große Gefahr. Und das sind häufig gar nicht die schlimmen. Klar, auch bei mir im Coaching sind einige Fälle, wo ich wirklich klar sage, das sieht so aus, als wenn der Ex-Partner narzisstische Züge hat. Aber es sind echt viele dabei, wo ich sage, ja, der hat einfach einige, viele Themen mit sich selbst, selbst ein kleines verletztes Kind. Muss nicht wirklich ein Narzisst sein, sondern hat einfach, ja, viele eigene Themen und hat sich da nicht ganz respektvoll verhalten. Was sind also die Dinge, die dir helfen, da wieder rauszukommen? Und das erste habe ich vorhin schon erwähnt, erkennen, dass es so ist. Diese Erkenntnis ist häufig schwer und viele Leute fragen sich, okay, bin ich abhängig oder nicht? Meistens, wenn man sich das fragt, ist man das, weil, sorry, das ist wieder der unromantische Jens, viel mehr Leute sind abhängig, als sie eigentlich denken. Das ist halt meine Erfahrung der ganzen letzten Jahre, auch wenn das sehr unromantisch klingt, ist leider so. Das zweite habe ich auch vorhin schon angeschnitten, ermittle mal deinen Beziehungstyp. Ich werde es unter dem Video oder unter dem Podcast verlinken. Weil dadurch merkst du, okay, wer bin ich? Tendiere ich zu Verlustangst, tendiere ich zu Bindungsangst? Weil je nachdem erkennst du auch, welcher Typ nicht zu dir passt. Jedenfalls nicht, bevor du dich mit deinen Ängsten und Themen beschäftigt hast. Das ist dann auch der dritte Punkt. Dass man sich eben ja mit Verlustangst beschäftigt, dass man die reduziert, dass man innere Sicherheit aufbaut. Also ich hab das zwei, drei Folgen über das Thema Verlustangst gemacht. Schau dir auch gerne mal an. Das eine ist wirklich 10-Schritte-Plan, wie man sich der Verlustangst stellt oder sagen, wie sie reduzieren kann. Einige hilfreiche Tipps dabei, deswegen gehe ich da jetzt nicht hier mehr in die Tiefe, aber das hilft. Wenn du diese Sicherheit hast und weniger Angst hast, kannst du halt vielleicht die Beziehung auf Augenhöhe führen. Du kannst viel leichter, kommen wir zum nächsten Punkt, auch Grenzen setzen und Nein sagen können. Wenn du mal deine Bedürfnisse erkannt hast und die aussprechen kannst, auch kommunikativ fähig genug bist, dann läuft auch einiges besser, weil dann merken Partner, dass sie gewisse Sachen nicht machen können. Und okay, es geht gar nicht darum, dass die Partner schlechte Menschen sind. Eine Klientin von mir, relativ neu, die hat sogar die Beziehung zu dem Ex-Mann nicht halten können, weil er immer so bedürftig war. Sie hat gesagt, ja, das hat sie einfach getriggert, dass er so unterwürfig war. Dabei hat sie eine super, spricht sie immer noch heute gut über ihn, aber es war einfach nicht gut, dieser fehlende Augenhöhe. Sie konnte mit ihm machen, was sie wollte, ist gegangen, dann kam sie zurück, er hat sie mit zurückgenommen. Das heißt, und sie bereut das heute, weil sie eben zu Bindungsangst tendiert hat. Aber trotzdem Angst, allein zu sein. Das heißt, diese Leute, die bei der Augenhöhe oben sind und die andere Person unten, die sind nicht schlecht, die haben halt auch ihr Verhaltensmuster und das triggert die auch, wenn sich Leute unterwürfig verhalten. Was übrigens genau mein Thema war. Ich bin früher mal verlassen worden, weil die Frauen mir gesagt haben, ja, irgendwie, du hast irgendwie keine Eier in der Hose. Du sagst mir nur ja und Arm, das habe ich das Gefühl, du interessierst dich gar nicht. Das heißt, das hat die getriggert und traurig gemacht und dabei habe ich immer gedacht, so Happy Wife, Happy Life. Also ich war da der eher Verlustängstliche und habe mich unterwürfig verhalten, habe mich angepasst und habe also dadurch habe ich auch die Augenhöhe aus der Beziehung rausgebracht. Da gehören immer zwei dazu. Und ja, das gilt auch, wenn der oder die Ex und noch Partner narzisstische Züge hat. Ja, das ist mit diesen Menschen schwer umzugehen. Manche Leute können es auch echt gut verstecken und manipulieren. Ja, sehe ich so ein. Und trotzdem haben die Verantwortung beide Seiten. Und die Verantwortung haben auch beide Seiten, wenn du denkst, dass du 100% schuld bist, was auch kompletter Quatsch ist. Ich erlebe es immer wieder, dass Klienten wirklich das eingeredet bekommen, dass sie der Narzisst oder die Narzisstin sind. Dass sie zu emotional sind, schizophren, zu viel dies, zu wenig das. Und haben das so lange Jahre eingeredet bekommen, dass sie den Mist auch noch glauben. Und auch dazu, es gehören immer zwei. Es gibt eine Person, die das sagt, eine Person, die es glaubt. Es gibt eine Person, die sich unterwürfig verhält, die andere Person, die Augen, die das halt beibehält und vielleicht auch ausnutzt. Nicht, weil die Person vielleicht immer nicht schlecht ist, sondern einfach, ja, weil es klappt. Weil es bequem ist. Menschen sind bequem. Aber all die Sachen gehören immer zwei dazu. Einer, der das eine macht und das einer, der das andere erlaubt. Und dafür ist halt super, super, super wichtig, sich mit deiner Selbstliebe zu beschäftigen. Auch zu Selbstliebe habe ich auch schon so zwei, drei Folgen gemacht, wie ich die Selbstliebe erkläre, unter anderem Selbstakzeptanz, wie man die aufbaut, auch meine Übung zum Thema Selbstvergebung, in der einen Podcast-Folge drin. Gerne wirklich mal durchschauen, weil da sind wirklich einige hilfreiche Tipps, deswegen gehe ich da nicht weit drauf ein. Aber mal ganz grundsätzlich, wenn du dich selbst liebst, weißt, was du wert bist, wirklich, was du wert bist und dass du es verdient hast, geliebt zu werden, dann kann dir so eine Abhängigkeit gar nicht mehr so stark passieren. Dann sagst du, was soll das hier? Ich habe mehr verdient, ich bin mir mehr wert als diese Behandlung. Wie gesagt, es muss kein Arschloch sein, aber einfach, ja, das, was ich hier bekomme, ist mir zu wenig. Ich brauche mehr. Meine Bedürfnisse sind wichtig und richtig. Und diesen Selbstwert, die Selbstliebe ist schon mal ein super, wie sagt man, das Medikament oder sagen wir eine super Impfung. Man kann, wenn man sich mit Selbstliebe impft, ist man viel weniger anfällig für so ungesunde Beziehungen. Jetzt eine coole Formulierung. Die ist jetzt gerade ganz frisch. Dann, was ich vorhin auch schon erwähnt habe in meiner Liste, ist, die alten Muster abzulegen. Dass man wirklich mal merkt, okay, woher kommt das? Wie kann ich da Frieden in mir finden? Und sich halt dem mal zu widmen und mal wirklich diese ganzen alten Sachen aus der Welt zu schaffen, dass man eben, sind wir bei dieser Einfärbung, diesem Nebeldunst der Liebe, dass man einfach darauf nicht mehr reagiert, dass man merkt, ah, okay, das kenne ich von früher, aber das hat mir schon ein paar Mal nicht gut getan. Das hier kenne ich gar nicht, aber das könnte auch mal eine interessante Erfahrung sein, dass man sich dem mal öffnet. Weil dann macht man neue Erfahrungen. Meine Ehefrau zum Beispiel. Der Großteil meiner Partnerinnen waren relativ ähnlich. Meine Frau tanzte ein bisschen aus der Reihe. Und das ist gut, weil mit der hat es geklappt. Ich glaube, auch mit der wird es auch weiter klappen. Weil sie anders ist. Weil ich eben diese ganzen bunten, wilden Muster, die ich früher hatte, mal ein bisschen ablegen konnte. Macht es nicht immer einfach, weil sie ja wirklich anders ist als die anderen. Aber es macht es langfristig möglich. Das muss man eben auch lernen, sich da zu verändern, vor allem eben in der nötigen Tiefe. Glaubenssätze ändern, habe ich auch schon erwähnt, auch ein sehr wichtiger Punkt, um da diese ganze Thematik, diese ganze, ja, deine Liebeshistorie auch zu ändern und neue Geschichten schreiben zu können. Und noch ein weiterer Punkt ist das Thema Werte. Ich denke an eine Klientin, die von ihren schwierigen Beziehungen berichtet haben und haben wir gefragt, ja, was hast du denn für Werte? So, ja, das und das und das. Okay, wenn du zurückschaust, wie war das? Dann hat sie gesagt, oh, stimmt, irgendwie, wenn er mir nur einen kleinen Wert so ein bisschen erfüllt hat, habe ich alle anderen immer in den Haufen geworfen, war mir egal und bin da praktisch mit gesegelt. Und das ist halt eben schwierig. Deswegen machen wir uns dann bewusst, also wir machen diese Übung bewusst im Coaching, sich mit den Werten zu beschäftigen. Wer bin ich? Was will ich? Was ist mir wichtig? Was sind Sachen, die ich auf gar keinen Fall will? Weil dann hat man ein bisschen, ja, so einen Nordstern. Und weiß halt, okay, das passt und das passt nicht. Und kann anhand von dem auch viel besser auswählen, wer zu einem passt. Und ja, dadurch wird man ein bisschen strenger und die Auswahlkriterien sind ein bisschen stärker. Aber das ist gut, weil es gibt, ich weiß, es gibt genug gute Partner für dich. Und deswegen ist es gut, wenn man auch mal ein paar mittelmäßige, sagen wir, denen absagen kann, weil man einfach weiß, ich habe meine Werte und ich weiß, ich werde so jemanden finden, mit dem es dann wirklich passt. Das war jetzt so die Kurzversion, wie emotionale Abhängigkeit entsteht, wie sich das im Beziehungsleben zeigt, da man das auch erkennt und vor allem jetzt einige Tipps am Ende, wie man das ablegen und verändern kann. Und wenn du diese Sachen mal anschauen möchtest, dann geh gerne auf die Webseite, trag dich da zu einer kostenlosen Erstberatung mit mir oder wahrscheinlich eher mit meinem Team ein, dass wir dich da mal beraten und dir zeigen, wie du diesen Weg gehen kannst. Welche Schritte da für dich nötig sind, das ist natürlich sehr individuell. Das ist dann am Ende eine Beratung, die du bei mir machen kannst, wo ich wirklich deinen Fall genau analysiere und dir sage, kostenlos übrigens, welche Schritte ich dir empfehlen würde zu gehen, auf dich bezogen und dass du dann halt für dich einen Fahrplan hast, wie du das in deinem Liebesleben umsetzen kannst oder möchtest, damit du Selbstliebe lernst, damit du dieses Rad von emotionaler Abhängigkeit oder anderen Beziehungsproblemen, Verlustangst endlich mal aus der Welt schaffen kannst, um danach bereit zu sein für eine Beziehung auf Augenhöhe. Das wünsche ich dir, das wünsche ich allen. Und das ist auch meine Aufgabe, Beziehung auf Augenhöhe in die Welt zu tragen. Damit sage ich danke, dass du heute wieder hingehört hast, vielleicht auch hingeschaut, wenn du mit Video dabei warst. Und bis zum nächsten Mal, dein Jens oder auch Dr. Hermes. Tschüss.